Werbung.
You know that goal you set at the start of the year? You can still do it, whether you're committed to a thru-hike with friends, lifting heavier, or simply walking more. It's not too late to stick with it and make your future self proud, especially with the all-in-one nutrition shake from Ka'Chava. Because quality nutrition shouldn't be complicated. Just 2 scoops of Ka'Chava's all-in-one nutrition shake, and you've got 25 grams of protein, 6 grams of fiber, greens, adaptogens, and so much more. Plus, it actually tastes delicious. No fillers, no nonsense. Just the good stuff your body craves. So instead of adding to your backstock of supplements that overpromise and underdeliver, simplify your progress with just 2 scoops of the highest quality ingredients. Stick with your wellness goals. Go to Ka'Chava.com and use code NEWS for 15% off. That's Ka'Chava.com and use code NEWS. K-A-C-H-A-V-A.com, code NEWS.
Werbung Ende.
Es ist Freitag, der 10. Mai. Hallo und herzlich willkommen zum Stern-Podcast Die Lage international mit Christian Mölling, dem Forschungsdirektor der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Ich bin Stefan Schmitz vom Stern. Guten Morgen, Herr Mölling.
Guten Morgen, Herr Schmitz.
In Moskau hat die russische Führung gestern den 79. Jahrestag des Sieges über Nazi-Deutschland gefeiert. Welche Bedeutung hat dieser 9. Mai für Wladimir Putin?
Na, es ist, glaube ich, eine weitere gute Gelegenheit gewesen, kurz nachdem er jetzt wieder inauguriert worden ist oder sich eigentlich im Grunde genommen selber inauguriert hat als Präsident, nochmal die Menschen einzuschwören, das im Grunde genommen als einen Propagandatag zu nutzen, ne? Und dabei nochmal die Geschichte des Zweiten Weltkrieges und des gemeinsamen Traumas, aber auch des gemeinsamen Sieges, das ist ja eigentlich sozusagen diese Erzählung, etwas, was die Gemeinschaft geleistet hat, nochmal in den Vordergrund zu stellen. Was insofern interessant ist, als dass das Land ja keine große Gemeinsamkeit und keine große soziale Gemeinschaft ist. Also da gibt es ja keine Zivilgesellschaft, die aufgrund einer solchen Heldenerzählung zusammengesetzt wird, sondern man liefert das im Grunde genommen als Konsum nicht für die Gemeinschaft, sondern für jeden, als intellektuellen Konsum für jeden Einzelnen. Ne? Damit möglicherweise der Wunsch nach mehr Gemeinschaft dadurch nicht noch stärker wird. Denn den muss man ja immer durch den Gewaltapparat im Griff behalten.
Jetzt kann man natürlich sagen, durch den Bezug zur Geschichte schafft man irgendwie Gemeinschaft und hat irgendwie einen gemeinsamen Punkt, an dem man sich orientieren kann. Aber ist es bei Putin nicht auch so, dass er diesen Großmachtanspruch Russlands daraus ableitet, dass die Sowjetunion, die Völker der Sowjetunion in diesem Krieg gelitten haben wie sonst niemand und dass dieser große Sieg legitimiert, dass er heute Ansprüche stellt?
Das finde ich eine total schwierige Frage. Zum Teil, glaube ich, also dem Westen gegenüber ja, ob es das nach innen hin ist, das weiß ich gar nicht so sehr, ob das sozusagen der Grund ist, dass sie gelitten haben und dass das sozusagen eine Besonderheit ist. Ich habe den Eindruck, es ist auf der einen Seite ein Instrument nach innen hin zu sagen, das haben wir gemeinsam geleistet. Das ist auch einer der historischen Wegmarken Russlands, ne? Also von da aus dann noch weiter rückwärts Richtung Zarenreich und so weiter und so fort. Und es ist auf der anderen Seite gar nicht mal so sehr Richtung Westen, sondern vor allen Dingen Richtung uns, also Richtung Deutschland, dieser Anspruch, den Sie eben genannt haben. Denn wir haben ja im Grunde genommen überhaupt nur den Argumentationspunkt gemacht, dass durch den Zweiten Weltkrieg große Schuld auf uns lastet. Was war es? Aber dass wir damit auch eine Instrumentalisierung aufgemacht haben. Ne? Und das gilt eben nicht nur, und das ist halt die absolute Schwierigkeit, gilt eben nicht nur gegenüber Russland, sondern gegenüber all den Völkern der Sowjetunion, die unter uns, also unter der Wehrmacht und der Gestapo gelitten haben, als die dort durchgezogen sind im Grunde genommen. Ja, das heißt, das gilt auch, wenn Sie so wollen, haben wir sozusagen in Europa drei besondere Schuldverhältnisse, neben all den generellen Schuldverhältnissen. Das eine ist gegenüber der ehemaligen Sowjetunion und all seinen Völkern, Polen auf der anderen Seite und drittens gegenüber Frankreich. Und Russland als Nachfolger oder als sich sozusagen selbst darstellender und von uns auch so immer wieder dargestellter Nachfolger der Sowjetunion und einziger Nachfolger der Sowjetunion, der nutzt im Grunde genommen diesen Schuldschein brachial. Und aus irgendeinem Grund, das können wahrscheinlich die Historiker oder Sozialpsychologen deutlich besser erklären als ich, haben die Deutschen es geschafft, den ganzen Rest von Europa östlich der Oder komplett zu vergessen als ein Gebiet, wo die Nazis genauso durchgezogen sind. Also sei es Polen, sei es Tschechien, sei es die Ukraine, was auch immer. Das kommt in unserer Geschichtserinnerung, kommt das nicht vor, und Russland hilft das enorm.
Das war jetzt natürlich sehr argumentiert aus einer deutschen Position, ne? Dass man sagt, irgendwie, ich erkläre das, was in Moskau passiert, mit deutscher Schuld und deutscher Verantwortung und den Folgen, die dafür für unser Handeln bis heute abgeleitet werden. Aber wenn man sich den Putin anguckt, dann nimmt er ja Bezug auf ganz unterschiedliche Teile der russischen Geschichte. Das reicht ja vom Zarenreich bis zur Sowjetunion. Der Zweite Weltkrieg ist da ja nur ein Punkt da drin. Wie kriegt man das denn zusammen, dass man eine so unterschiedliche, gegensätzliche Geschichte über Jahrhunderte dann für eine Erzählung benutzt, die irgendwie seine Politik legitimiert, zum Beispiel seinen Krieg in der Ukraine?
Na, ich glaube, das ist, also er muss das ja nicht argumentativ darlegen, sondern es ist ja letztendlich Propaganda. Er kann das so in eine Reihe stellen und eine rote Linie dadurch ziehen, ohne dass ihm irgendein Historiker oder sogar eine Gruppe von Historikern, die auch noch in seiner Partei sind, dann sagen, sorry, aber das ist jetzt total Quatsch, was du da aufgeschrieben hast. Er hat das ja auch nicht nur bei der Rede gemacht, sondern das ist ja in seinem Kopf schon ganz, ganz lange drin. Er hat ja auch dazu bereits Aufsätze geschrieben. Also von daher ist, glaube ich, dieses Geradeziehen nicht so sehr das Problem. Und ich glaube, der Punkt ist eher, was ich eben meinte, ist, sie haben zwei Seiten der gleichen Geschichte, die müssen es vielleicht unterschiedlich erzählen, aber der 9. Mai ist halt eine Gelegenheit, in beide Richtungen zu kommunizieren. Sowohl in die eigene Bevölkerung rein, als auch nach außen im Grunde genommen in unsere Richtung. Da ist eben Deutschland insbesondere im Vordergrund. Und ja, genau, wir sind da, glaube ich, ganz besonders angefasst. Ich glaube, Polen sieht das deutlich anders, als Deutschland das sieht mit seiner kollektiven Interpretation der Vergangenheit.
Diese Kommunikation in unsere Richtung, beinhaltet die auch die Aussage, dass dieses russische Reich, Putins Reich, nicht so kollabieren wird wie das Zarenreich und wie die Sowjetunion, sondern dass wir uns keine Hoffnung machen müssen, dass es einfach verschwindet und dass man in dem Kontext auch die ja geradezu, also diese notorische Drohung mit der Einsatzbereitschaft der Atomwaffen sehen muss?
Beim letzten bin ich mir nicht so sicher, aber bei dem ersten Teil würde ich sagen, ja, das ist eigentlich der Versuch, der in der auch in der Kommunikation von eher autoritären, auch totalitären Systemen kommt. Wir sind unvermeidlich. Es gibt keine Alternative zu uns. Also als Teil auch der, wie soll man sagen, der Überwältigung, ne, der argumentativen Überwältigung, wo man sagt, ihr braucht gar nicht über eine Alternative nachdenken. Ich meine, wir haben seit Anfang an immer wieder darüber nachgedacht, ob man Russland so weit in die Knie zwingt, dass es zusammenbricht. Und sie haben ja eben mal selber gesagt, das ist auch schon passiert. Sie können mit der Atombombe, ja, wie soll man sagen, nicht verhindern, dass sie irgendwann keine Kohle mehr haben. Es sei denn, sie wollen die, ich weiß nicht was, die Weltzentralbank ausrauben damit oder sowas in die Richtung. Das ist, glaube ich, das Problem, dass die, wenn sie in die Vergangenheit gucken, warum das Land kollabiert ist, das nicht viel damit zu tun gehabt hat, dass man nicht ausreichend Waffen gehabt hat, sondern dass es immer gesellschaftliche Zersetzungsprozesse gewesen sind. Und gleichzeitig, aber das ist jetzt meine küchenpsychologische Interpretation, Gewalt als Instrument, um den Staat und die Gesellschaft zusammenzuhalten, eben halt auch sich durch diese unterschiedlichen Zeiten russischer Geschichte durchziehen, also über die Jahrhunderte hinweg russischer und sowjetischer Geschichte hinwegziehen. Und alle Versuche, das zu ändern, also auch die Zaren, die gesagt haben, ich versuche jetzt mal hier neue Staatsformen und so weiter und so fort, die sind ja gescheitert, oder man kann es zumindest so interpretieren, dass es nicht funktioniert hat, weil es eben, und jetzt kommt sozusagen die Argumentation, ja, es ist halt ein riesiges Reich, ne, größtes Land der Welt mit über 300 unterschiedlichen Bevölkerungen oder Völkern, die mit da drinnen leben. Das kann man nur mit Gewalt zusammenhalten, wenn man es denn zusammenhalten will. Und ich glaube, das ist eher das, worum es geht, dass man sagt, wir sind im Besitz der Gewalt nach innen und nach außen, also im Grunde eine andere Art von Gewaltmonopol. Und das bedeutet, dass wir tatsächlich da sein werden. Aber in der Tat, ich würde es nicht dadurch in Frage stellen lassen, durch das Putin regelmäßig mit der Atombombe droht. Ich glaube, in diesem Zusammenhang hat es eher damit zu tun gehabt, dass er vor allen Dingen wieder in unsere Richtung zum Zeitpunkt seiner Inauguration einfach nochmal alle wach machen wollte und für Schlagzeilen sorgen wollte, was ihm mit großer Sicherheit gelungen ist, weil er einfach weiß, dass in Deutschland alle darauf anspringen.
Wobei ja in unserem Diskurs ist ein ganz wichtiger Punkt ist, was macht Russland, wenn es wirklich in die Enge getrieben wird? Kann man gegen Russland gewinnen auf eine Weise, wo man selber noch überlebt? Und da kann ja durchaus eine Rolle spielen, dass wir die Erfahrung gemacht haben, dass die Sowjetunion kollabiert ist, ohne dass es ein Blutvergießen gegeben hat. Dass die Soldaten standen in Dresden und Leipzig, standen die in den Seitenstraßen und haben eben nichts gemacht. Und da hatte ich bei Putin immer das Gefühl, dass er deutlich machen will, vertraut nicht darauf, dass wir nochmal einfach still kollabieren.
Ja, das kann sein. Das kann sein. Aber das ist sozusagen, ich meine, jetzt kommen wir ja schon sehr in die Küchenpsychologie rein, oder es ist zumindest nicht mein Teil, wie Putin, wie traumatisierend für Putin der Untergang, nicht nur der Sowjetunion, sondern eben auch das Miterleben des Untergangs der DDR eigentlich gewesen ist. Denn da war er meines Verständnisses mit dabei. Und er sagt, das darf nie wieder passieren. Also da hat er im Grunde genommen Zerfall hautnah erlebt und auch die aus seiner Sicht sicherlich dann zerstörerische Kraft von Gemeinschaft, ne? Also, dass da diese Leute gewaltfrei demonstrieren, das ist natürlich aus seiner Sicht eine Bedrohung für den Staat und für die Kontinuität der Existenz Russlands. Und das wird es in Zukunft auch sein. Aber auch da ist es, dann ist es eher Richtung der eigenen Bevölkerung, der er nicht traut, und ich glaube, das tut er nicht, als in unsere Richtung. Es zeigt aber umgekehrt auch, dass wenn man das als eine Option sieht, um Russland zu stoppen und einen wie auch immer gearteten Sieg über Russland für die Ukraine herbeiführen zu wollen, für die Ukraine, sondern es ist dann letztendlich auch sozusagen für Europa, auch wenn wir hier nicht mit Waffen irgendwo mitkämpfen, dann ist es tatsächlich neben dem extremen ökonomischen Druck tatsächlich auch zumindest das Verneinen einer militärischen Option in irgendeiner Art und Weise, dass das auch weder für die Ukraine noch für Europa Putin erwägen kann, dass er erfolgreich sein wird. Und dann die Frage ist, okay, militärisch wird es nicht gelingen, dass du das durchkriegst. Du möchtest eigentlich gerne verhindern, dass dein Land kollabiert. Je nachdem, wie klarsichtig Putin mit Blick auf die Zahlen, seine ökonomischen Zahlen ist, ist halt die Frage, sieht er die Parallele in der ökonomischen Entwicklung, nicht in der DDR, sondern in der Sowjetunion, dass irgendwann das Land nicht mehr zu retten ist, und kriegt er die Kurve vorher? Oder macht er dann im Grunde um den gleichen Fehler, obwohl er eigentlich vermeiden will, dass das Reich nochmal untergeht, und vergisst die ökonomische Dimension oder glaubt möglicherweise daran, dass wie damals das Ökonomische nicht so wichtig ist? Denn das sehen wir jetzt ja gerade in der Phase der Kriegswirtschaft, wie viel Geld und Ressourcen in die Produktion von Waffen reingehen, das ist tatsächlich unglaublich. Und es hat gleichzeitig halt einen enormen Effekt auf die, wie soll man sagen, die Halbwertszeit des Staates.
Vielleicht zum Schluss noch ein Blick auf die Rhetorik Putins. Da fand ich einen Punkt interessant, nämlich, dass er diesen Nazi-Vorwurf, der ja gegenüber der Ukraine allgegenwärtig ist, mehr oder weniger auf den Westen ausgedehnt hat. Dass er sagt, das sind irgendwie die Helfershelfer der Nazis und sind im Grunde auch Nazis. Zeigt sich da, dass irgendwie gerade jeder Weg zu einer Normalisierung der Beziehungen nach dem Ende dieses Konfliktes zugebaut wird, oder ist das nur die Rhetorik des Tages?
Nee, ich glaube, es ist nicht die Rhetorik des Tages. Wir haben ja diese, wie soll man sagen, diese Einsprengsel in der Rhetorik, glaube ich, schon von Anfang an, ne? Also auch die ersten Bilder seit Beginn des Krieges 2022, wo die Russen auf ihre Panzer geschrieben haben, sie fahren nach Berlin, war ja die Legitimation über die Nazi-Bilder, ne? Nach dem Motto, in Berlin sitzt wieder eine Nazi-Regierung und deswegen müssen wir wieder nach Berlin fahren. Und das ist ja eine sehr einfache, aber offensichtlich sehr griffige Analogie zum Hissen der sowjetischen Flagge in Berlin. Also alle haben das Bild vor Augen, ne? So. Und von daher ist es, glaube ich, eher was man hoch und runter stellen kann als Rhetorik. Was aber extrem hilfreich ist, weil, kommen wir wieder auf den Anfang zurück, darauf können sich alle irgendwie verständigen. Das war eine große Sache. Da sind alle drauf vereinbar. Und ich glaube, dass man, also ich will es andersrum sagen, ich mache mir große Sorgen, ob es tatsächlich möglich ist, die Feindschaft, die jetzt gerade aufgebaut wird durch Russland, über solche Bilder, über solche Rhetorik, ob man die wieder abräumen kann, zumindest in den Ballungszentren. Oder ob das im Grunde genommen bedeutet, dass das für immer drin bleibt. Und das andere ist, also nicht für immer, sondern für sozusagen für eine Generation, ja, schon für lebenslang, für die Zeit, in der das in den Köpfen drin ist, da sein wird, auch weil es eine politische Bedeutung hat. Denn umgekehrt, ich denke, in der Ukraine wird die Tatsache, dass jeder Mensch Verwandte und Freunde hat, die in diesem Krieg schon gestorben sind, ein Gegenstand von politischer Erinnerungskultur sein. Es wird immer wieder ein Thema sein. Und das verhindert damit, dass der Mantel der Geschichte über das Geschehene sich im Grunde genommen ziehen kann. Und man damit sagen kann, okay, ich will das gar nicht so flapsig verstanden sehen, es ist irgendwann vergessen. Weil auch das ist natürlich eine besondere Fähigkeit, vergessen zu können. Entweder vergeben zu können, was aus meiner Sicht überhaupt nicht möglich ist, oder vergessen zu können. Aber dieses Vergessen wird natürlich durch die gesellschaftliche Erinnerung auf der einen Seite und das politische immer wieder hochfahren. Warum haben wir das gemacht? Ich meine, das ist ein Riesenopfer, das da gebracht wird. Wird das, glaube ich, tatsächlich noch die nächsten 40, 50, 60 Jahre drin sein. Wenn wir in andere Länder gucken wie Nordirland, dann ist das immer wieder erweckbar als politischer Zombie im Grunde genommen.
Ich danke Ihnen, Herr Mölling.
Ich danke Ihnen, Herr Schmitz.
Das war die Lage international. Die nächste Folge gibt es heute in einer Woche an den bekannten Orten. Und wir sind weiter im Rennen um den Deutschen Podcastpreis in der Kategorie Beste Information und freuen uns über Ihre Stimme auf der Website deutscherpodcastpreis.de. Ganz herzlichen Dank. Ein schönes Wochenende. Hoffentlich bis nächste Woche.
Tschüss. Schönes Wochenende.
Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.
Werbung.
You know that goal you set at the start of the year? You can still do it. Whether you're committed to a thru-hike with friends, lifting heavier, or simply walking more. It's not too late to stick with it and make your future self proud. Especially with the all-in-one nutrition shake from Kachava. Because quality nutrition shouldn't be complicated. Just 2 scoops of Kachava's all-in-one nutrition shake, and you've got 25 grams of protein, 6 grams of fiber, greens, adaptogens, and so much more. Plus, it actually tastes delicious. No fillers, no nonsense. Just the good stuff your body craves. So instead of adding to your backstock of supplements that overpromise and underdeliver, simplify your progress with just 2 scoops of the highest quality ingredients. Stick with your wellness goals. Go to kachava.com and use code NEWS for 15% off. That's kachava.com and use code NEWS. KACHAVA.com, code NEWS.
Werbung Ende.